herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Programmierbar News. Wir sind in der Kalenderwoche 15 dieses Jahres und reden heute über die Öffnung von dem Apple Whoist-Netzwerk für Third-Party-Tracking-Devices, die Single-File-Components von View 3, dem Certificate Authority Service von Google und die Kubernetes-Version 1.21. Ist immer schön, wenn die volle Besetzung da ist. Da haben wir den Sebi am Start, den Jojo und den Fabi. Alles drei junge, hübsche Männer, die Spitznamen haben und nicht sich bei ihrem Hauptnamen nennen, was sie verbindet vor allen Dingen. Und Fabi, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal, ist am Wochenende 30 geworden.
Die große 30, vielen Dank. Ging ab, sage ich euch. Meine Mods-Party hat hier 100 Leute, auf jeden Fall abends Musik ordentlich aufgedreht. So ungefähr sah es aus. Aber ich meine, ich glaube, deswegen war die 30 vielleicht auch nicht so schlimm. Normalerweise feiert man da ja rein, dann sagen alle um 12 Uhr, was? So jetzt schon 30, die große 30, jetzt geht's bergab und so. Aber dadurch, dass, ich meine, der eine hat vielleicht gemerkt, ich habe nicht wirklich mit 100 Leuten gefeiert. Es war vielleicht in einem etwas kleineren Kreis. Hat mir jetzt auch niemand so oft auf die Schulter geklopft und gesagt, boah, jetzt bist du 30, wie fühlt sich's an? Ich kann sagen, es fühlt sich nicht so anders an bisher. Mal gucken.
Ja, das ist immer die Erfahrung, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Außer sind doch die 30er, die 29er.
Das stimmt. Das habe ich oft gehört. Ach, die 30er, die waren so toll. Das war eine tolle Zeit. Ja. Ich bin immer gespannt, ob ich es auch sagen kann, dann, wenn ich 40 geworden bin.
Juti, dann fangen wir doch mal an mit dem Thema, was wir tatsächlich in unserer letzten Podcast-Folge auch ein bisschen besprochen haben. Nämlich, da ging es ja um Open Haystack. Das heißt eigentlich dieses Tool, was die Uni-Gruppe dort entwickelt hat, um sich in das Netzwerk von Apple einzuhacken und mit einem herkömmlichen Bluetooth-Device letztendlich eine ähnliche Funktionalität von Apples Whoist-Netzwerk zu nutzen. Also das heißt, das ist letztendlich ein Netzwerk oder Netzwerk. Es ist ein, ich weiß gar nicht, wie man es benennen soll.
Service?
Ein Tool, ein Service. Ein Service ist gut. Wo einfach alle iPhones, die draußen rumlaufen, genutzt werden, um andere Geräte zu finden, die vielleicht verloren gegangen sind. Und da werden einfach auf datenschutzsichere Weise Tokens ausgetauscht und man kann dann über die Whoist-App etwas wiederfinden. Und das ging bis jetzt eben nur eigentlich innerhalb der iPhone- und Mac-Familie. Das heißt, wenn man irgendwo ein Mac verloren hat oder ein iPhone verloren hat. Und dieses Open Haystack-Projekt, über das wir letzte Woche gesprochen haben, ging eben darum, dass man das auch letztendlich ja austricksen kann und jeglichen Bluetooth-Tracker dort benutzen kann. Und jetzt ist der Punkt offiziell gekommen, wo Apple Third-Party-Tracking-Devices in dem Netzwerk von Haus aus zulässt. Es gibt dann, wie Apple üblich, so einen Zertifizierungsprozess, dass man dann sagen kann, hey, das funktioniert so. Und es gibt eine App von Apple, wo man das dann mit testen kann, die Configuration für diese Sachen. Und sie sind jetzt gestartet mit drei unterschiedlichen Firmen, die das unterstützen. Das eine ist OneMove. Die hatten wir ja durchaus auch schon mal. Das eine oder andere hier als Thema ist ein E-Bike-Hersteller. Und da ist jetzt so, dass die neueste Generation dieser E-Bikes eben auch über Find My gefunden werden kann. Dann gibt es eine Firma, die heißt Chipolo oder Chipolo, keine Ahnung, weiß nicht genau. Sie wird häufig verwechselt mit Chipotle, die diese Wraps machen.
Ich kenne die nur als Soße von Subway, die Chipotle-Soße.
Chipotle, genau. Und die letztendlich so ein kleines plastikrundes Teil haben als Tracker und der eben jetzt zukünftig auch mit Find My funktioniert. Das heißt, du kannst einfach deinen Schlüsselbund bauen, dann verliest du deine Schlüssel und dann kannst du über die Whoist-App rausfinden, wo denn dein Schlüssel verlegt ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner mit dem iPhone vorbeigelaufen ist, zumindest auch in Ländern wie Deutschland relativ hoch ist.
Und wie hoch ist dann letztendlich die Genauigkeit der Auflösung bei dem System? Also ist es auch so, dass man innerhalb einer Wohnung zum Beispiel irgendwie einen Schlüssel finden könnte? Dann wüsste ich nämlich schon das nächste Geburtstagsgeschenk für meine Frau.
Ich glaube, es ist nur GPS, oder?
Ich glaube, das ist nur GPS, aber ich weiß nicht, ob sie noch die Bluetooth-Stärke dann irgendwie noch mit reinnehmen. Mhm. Ich weiß, bei den Trackern selbst, also die haben ja, es gibt ja, ich glaube, Teil ist einer der größten, die das so gemacht haben, ne, die so Tracking-Dinger hatten. Und da ist definitiv auch, dass es praktisch über Entfernung geht, also wie stark ist das Bluetooth-Signal, um praktisch darauf zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob Chipolo das praktisch auch noch zusätzlich anbietet, darüber hinaus, um dann das nochmal weiter runter zu tracken. Und das dritte sind Kopfhörer von Belkin. Also Wireless Earbuds. Irgendwie ganz interessant, dass sie, also sowohl die Chips sind ja eigentlich was, es gibt ja dieses Gerücht, dass Apple selbst solche sogenannten AirTags rausbringt, also wo einfach man irgendwas dran hängen kann und das dann geordnet werden kann. Ist irgendwie ganz interessant zu sehen, dass sie es jetzt öffentlich gemacht haben und nicht ein eigenes Produkt damit verknüpft haben, sondern irgendwie ja zumindest zwei Sachen. Also das eine ist ein Konkurrent von den AirPods und das andere ist tendenziell ein Konkurrenz von den AirTags, die da kommen. Vielleicht haben sie auch gemerkt, okay, der Service, dass wir das anbieten können mit all den iPhones, ist deutlich mehr wert, als jetzt irgendwie die Hardware dafür herzustellen. Mal gucken, ob noch eigene AirTag-Tracker kommen, wobei ich da tatsächlich auch einen Kommentar gelesen habe, den ich sehr gut verstehen kann. Preislich werden die wahrscheinlich nicht die günstigsten von Apple. Mhm. Und dann ist halt so die Frage, was können die dann mehr als eventuell die ja, günstigeren, die dann auch zertifiziert sind, das zu machen? Also gibt es da echt so ein ja, macht es irgendwie Sinn, dass Apple da hardwaremäßig dann einsteigt?
Die AirTags könnten zumindest mit diesem U1-Chip in den iPhones vielleicht in der Wohnung dann tatsächlich besser ortbar sein.
Das stimmt. Hast du eigentlich mal ganz kurz abbiegen, AirDrop, hat das mal irgendwann bei dir jetzt mit so einem U1, also hat das mal bei dir schon mal funktioniert, dass du gedacht hast, ach, jetzt das ist das Geile, dass das jetzt weiß, wo du sitzt?
Nö. Also, dass ich das jetzt so aktiv wahrgenommen hätte. Okay. Ich habe es irgendwann mal ausprobiert, dass ich das iPhone gedreht habe und dann kam halt das andere an erster Stelle. Das ist ja nur die Sortierung, glaube ich.
Und könnt ihr noch mal einen Satz verlieren zu den U1-Chips? Mir sind sie ehrlich gesagt gar nicht so im Begriff.
Dass man die irgendwie so ganz nah oder relativ nah und besser und genauer als Bluetooth Abstände und die Lage im Raum irgendwie miteinander verbinden kann. Wenn ich das Telefon in die Nähe vom HomePod bringe, bietet er mir zum Beispiel an, die Musik zu übertragen.
Okay, und die U1-Chips haben bisher, wisst ihr, welche, ab welchem Device das U1-Chips verbaut sind?
iPhone 11 war das, glaube ich, in der iPhone-Reihe.
Ja, und halt in den AirPods und HomePod offenbar vielleicht.
Genau. Und ist halt, also ist eine Ultra-Breitband-Technologie für die räumliche Orientierung.
Nutzen die, ist es auch schon genutzt in den ersten AirPods und sowas, also für dieses Connecten der, das initiale Connecten der AirPods und so, oder ist das, wird es dafür gar nicht benutzt?
Ich glaube nicht, weil das auch teilweise mit älteren Geräten geht. Also da geht es eher wirklich um das Ding. Also wenn du jetzt ein neueres iPhone und du hast irgendwie zwei Leute in einem Kreis sitzen und willst mit AirDrop was teilen, dann kannst du praktisch dein Handy auf den richten und dann wird das richtige iPhone selektiert und nicht das von dem, der daneben sitzt.
Und das hast du aber auch noch nicht erfolgreich ausprobiert.
Genau, das habe ich aber noch nie irgendwie aktiv gesehen, dass das mal irgendwie funktioniert hat. Aber vielleicht sind die einfach zu altmodisch, die Leute um mich rum.
Kann gut sein.
UT, Certificate Authority Service.
Ja.
Was hat's denn damit auf sich?
Das ist ein neuer Service von Google, der seit Mitte, Ende letzten Jahres erst in der Private Beta war und jetzt immer noch im Beta-Status ist, wo sie aber ja die letzten zwei Tage laut dem Google-Blog einiges an der Dokumentation und sowas auch getan haben. Und ist eigentlich super interessant. Ich kenne es viel aus meiner Zeit, wo ich in einem Enterprise gearbeitet habe. Grundsätzlich geht es ja darum, irgendwie Zertifikate auszustellen. Die meisten Entwickler und die meisten, die so ihren Browser nutzen, kennen Zertifikate eigentlich daher, ob in ihrer Website da oben so ein kleines Schloss ist oder eben nicht, also ob sie eine verschlüsselte Verbindung haben oder nicht. Dafür werden ja Zertifikate genutzt, die von bekannten Certificate Authorities ausgestellt werden. Ich weiß es gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, bei welcher Certificate Authority wir unsere Zertifikate ausstellen lassen. Aber grundsätzlich gibt es davon ein paar große, die standardmäßig bei allen Macs und so weiter, bei allen Computern standardmäßig getrustet werden. Das heißt, es gibt da Autoritäten, die Zertifikate ausstellen, die werden getrustet. Das heißt, wenn ich jetzt auf crispernet.game gehe und da ein Zertifikat sehe, das sagt, hey, ich bin die crispernet.game-Seite, überprüft der Computer, okay, kenne ich dieses Zertifikat? Und das macht er da, ich das einfach schaut, von wem wurde es ausgestellt und vertraue ich diesem Aussteller. Das ist, so funktioniert es erstmal grundsätzlich, dass ich dann sagen kann, okay, wenn ich auf crispernet.game bin, weiß ich, das ist auch wirklich crispernet.game und ich bin nicht bei auf irgendeiner Seite. Das heißt, da ist erstmal grundsätzlich, ist das für Ressourcen, die publicly available sind. Das heißt, ich habe eine Webseite, wo ich einfach sicher, wo die Leute sicher gehen wollen, wenn sie auf meiner Webseite sind, sprechen sie wirklich mit mir. Jetzt gibt es aber natürlich auch den anderen Fall, wo ich, wenn ich, sag ich mal, irgendetwas anbiete, irgendeinen Service, wo nur bestimmte Leute darauf zugreifen dürfen, was aber jetzt nicht jemand ist, der sich mit seinem E-Mail und Passwort authentifiziert, sondern zum Beispiel sich Geräte authentifizieren wollen, dann gibt es da meistens die Möglichkeit, dass man das Ganze auch über Zertifikate abdeckt, wo es dann aber so ist, dass man Zertifikate für die einzelnen Devices ausstellt zum Beispiel. Das heißt, Man erstellt selbst eine Certificate Authority, also man ist selbst dieser Provider, der ist im Web halt, wo es ein paar große Player davon gibt. Und das machen zum Beispiel Firmen, das haben wir, als ich bei der Deutschen Bank war, so gemacht. Wir haben eine eigene Certificate Authority gehabt, um Zertifikate auf iPads zu spielen, die wiederum sich dann unser VPN einwählen dürfen. Das heißt, die haben sich mit diesen Zertifikaten authentifiziert. Jedes Device hat ein eigenes Zertifikat und die wurden eben von unserer Private Authority ausgestellt. Und das ist natürlich, ja, kann man jetzt mal im Scale sehen von iPads in irgendwie einer Firma. Davon hatten wir zigtausend in der Firma. Wenn man es jetzt aber so sieht, dass es zum Beispiel so weit geht in dem IoT-Bereich, wo dann am Ende sich einzelne wirkliche Devices, die dann vielleicht in die Millionenmenge authentifizieren sollen, und die halt eben von einer Private Authority ausgestellt werden pro Device, dann wird es schon, ist das schon echt ein großer Scale. Man muss echt ein bisschen Plan davon haben, wie man diese Private Authorities aufzieht. Da gibt es natürlich auch Provider, wo ich mir sowas einkaufen kann, aber trotzdem muss ich mich dann oft ums Hosting kümmern. Es ist nicht wenig Komplexität. Und da springt jetzt Google rein mit ihrem Certificate Authority Service. Das heißt einfach da die Möglichkeit, dass ich eine Certificate Authority erstellen kann, Zertifikate erstellen kann. Sie sagen auch, sie bieten eine super easy REST API oben drüber an, sodass ich auch per REST API irgendwie halt so Zertifikaterstellung, Revozierung und sowas machen kann. Also da geht es ja auch darum, dass wenn mal ein Device geklaut wurde, will ich sicher gehen, dass das nicht mehr in mein Netzwerk darf. Das heißt, ich muss mich auch darum kümmern, dass dieses Zertifikat revoked wird und nicht mehr genutzt werden darf. Und genau, das bietet im Endeffekt Google an mit diesem Certificate Authority Service. Amazon hat da schon auch seit ein paar Jährchen einen Service am Laufen, aber zum Beispiel ist es jetzt auch nochmal ein Punkt, um sich, ich glaube, die großen Cloud-Anbieter betteln sich da jetzt halt auch so ein bisschen, was ihre Features angeht. Zum Beispiel Azure bietet sowas noch gar nicht an, also Google Cloud zieht da jetzt eher so ein bisschen nach mit Amazon, aber ich glaube, gerade in diesem ganzen IoT-Bereich, wo sich ja auch Google mit ihrem IoT-Core und sowas positioniert, ist das, glaube ich, auch noch ein Move, um sich so ein bisschen abzuheben, aktuell auch von Azure. Und also es klingt auf jeden Fall super, super interessant und ist, glaube ich, ein Service, der Sinn macht, in sein Portfolio aufzunehmen. Vielleicht jetzt nicht so für unseren Alltag als App-Entwickler interessant, aber ich glaube gerade so in diesem IoT-Bereich und so, oder halt, ich glaube, in erster Linie schon Enterprises, die auch viel mehr in die Google Cloud jetzt gehen, wo das, glaube ich, ein Feature ist, was einfach wichtig ist als Verkaufsargument so, was man sich bestimmt auch anschaut, wenn man überlegt, in welche Cloud gehe ich als Enterprise, ist das ein Verkaufsargument, aber eben auch für diesen IoT-Bereich.
Ich glaube gerade, dass es nochmal für diesen Enterprise-Bereich interessant ist, dass vielleicht Google das jetzt aufgegriffen hat, weil da war natürlich Amazon bisher immer sehr, sehr stark und hat, glaube ich, Google bisher auch so ein bisschen schweren Stand gehabt. Und das ist natürlich, glaube ich, ein Service, der dort wahrscheinlich mehr gefragt ist als jetzt für unsere Bereiche der Entwicklung. Aber da kann es natürlich super interessant sein, das irgendwie auch mit als Service anbieten zu können.
Ja, wie gesagt, oder halt auch IoT-Bereich, glaube ich, schon auch. Ist durchaus interessant. Also ich meine, wenn du sowas wie, ich hatte ja letztens auch dieses MQTT-Thema, da hatte ich dann auch ein bisschen in die Richtung gelesen, am Ende willst du ja nicht, dass jeder einfach an diesem Broker irgendwie Daten schicken kann, sagen kann so, hey, ich schicke dir hier mal meine ganzen, wenn es nur Temperaturdaten sind, ist vielleicht nicht so kritisch, aber wenn irgendwelche Sensorikdaten geschickt werden, am Ende jemand Zugriff zu diesem Broker hat und da einfach etwas hinschicken kann, wäre es natürlich schon gut, am Ende zu sagen, okay, lass mal Zertifikate pro Device ausstellen, nur die dürfen an diesen Broker schicken, die werden gegen meine Private Authority gecheckt und wenn mal irgendwie ein Gerät gestohlen ist oder ein Key kompromittiert wurde, dass jemand daran kam und auf einmal schädliche Daten geschickt hat, dass ich ja wirklich sagen kann, okay, der darf jetzt nicht mehr schicken und nicht ich am Ende irgendwie eine komplett neue Infrastruktur aufbauen muss oder so. Also ich glaube gerade so IoT on Scale ist sowas wie, wie stelle ich wirklich sicher, dass derjenige, der da gerade Daten schickt, auch wirklich die Daten schicken darf, bist du schnell bei so einem Thema irgendwie. Weil du hast ja keinen User, der sich authentifiziert mit seinem Account oder so.
Ja, aber du wärst schon in dem Fall so, dass du einzelne Geräte dann eigentlich autorisieren würdest. Also jedes einzelne Gerät würde sich dann Key oder sagen wir so ein Public Key, Private Key Pair dann beziehen.
Ja, das ist auch das, was Google in ihren YouTube-Videos und sowas sagt, da bist du halt schnell bei einem Millionen-Scale. Du bist halt irgendwie in einem Scale, wo du millionenfach Zertifikate ausstellst, so, weil das musst du ja. Ich meine, es ist ein bisschen die Frage, was du halt machst und wie hoch jetzt dein Sicherheitsanspruch ist, aber wenn du am Ende schon sicherstellen willst, dass die Daten, die da hinten rauskommen, auch wirklich von den Geräten geschickt wurden, wäre das schon ein Ansatz, dass du pro Gerät wirklich so ein Zertifikat ausstellst und dann halt wirklich im Millionenbereich von Zertifikaten bist.
Wenn ich mir die CRISPR.game-Seite mal angucke und da auf das Zertifikat klicke, dann ist als oberstes dieses Global Sign. Das ist ja wahrscheinlich das, also Zertifizierungsinstanz, von dem du geredet hast. Dann gibt es irgendwas anderes noch, eine Intermediate-Zertifizierungsinstanz. Und dann unten drunter ist das ein, ich weiß mal nicht, wie man ausspricht, ich habe es gerade parallel gegoogelt, ein indischer Developer, chetanbendre.com.
Ja, ich habe mir auch, hab's auch gerade parallel aufgemacht, so wie dieses Zertifikat aussieht, sollten wir da mal reinschauen. Also in unserem Zertifikat stehen in DNS-Namen einige Namen drin, wo CRISPR-Net Games eins von ist und ganz viele andere alternative URLs, die da nicht drin stehen sollten.
Aber das ist ja von Google für uns ausgestellt worden. Das ist ja vom Firebase-Hosting.
Ah, okay, krass. Ja, dann machen die wahrscheinlich am Ende wirklich was, dass die nicht ein Zertifikat pro Domain ausstellen, sondern Domains gruppieren und sagen, ihr habt alle das gleiche Zertifikat. Also da im Endeffekt steht ja in so einem Zertifikat drin, da gibt ja verschiedene. Man kann ein Zertifikat erstellen für eine Subdomain oder für irgendwie ein Wildcard. Und wahrscheinlich macht dann Google nichts anderes, als die Sachen, die sie hosten, irgendwie für einige zusammen einfach ein Zertifikat zu erstellen.
Da sind wir gleichzeitig mit Bonjour Mon Amour und Hotshot.live im Zertifikat-Bundle. Ja, cool.
Nicht schlecht.
Ach, krass. Das wusste ich aber auch nicht, dass die das scheinbar so machen.
Also ich meine, wir machen jetzt auf der Seite nichts besonders Vertrauenswürdiges. Nee, andersrum. Wir machen mit der Seite nichts, wo wir irgendwie das Vertrauen der User brauchen, die da raufgehen. Aber sonst würde ich mich schon wundern, wenn ich mit da reingucken würde. Also wenn wir jetzt irgendwas verkaufen würden, dort sollten wir es ändern.
Ja, obwohl es, glaube ich, auch erstmal kein Problem ist. Ich meine, es ist ja erst ein Problem, wenn wir an dieses Zertifikat rankommen könnten und uns dann irgendwie als chatandbenjo.com ausgeben könnten. Aber dadurch, dass Google sich ja um dieses Zertifikat kümmert und wir überhaupt gar keinen Zugriff zu dem Zertifikat selbst haben, ist es zumindest jetzt nicht sicherheitsbedenklich oder so, aber es ist insofern blöd, dass es natürlich doof aussieht, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Seite was kaufen würde und überlege, traue ich oder nicht und bin tech-affin, würde ich vielleicht mal reinschauen. Ja.
Fantastisch. Dann machen wir doch weiter mit Kubernetes 1.21. Jojo, was gibt es da Neues?
Genau, das ist eine neue Kubernetes-Version letzte Woche released worden und da ist recht viel passiert in der Zwischenzeit. Das Update hat 51 Neuerungen dabei und das liegt vor allem daran, dass wohl der ganze Release-Prozess jetzt deutlich umgestaltet wurde. Also vorher war es eben so gewesen, dass eigentlich das Team, das Kubernetes-Team eben das im Dialog mit der Community eigentlich dann entschieden hat, was für Features eben mit in das Release reinkommen. Das war also sozusagen ein aktiver Prozess, den sie eben dann orchestrieren und eben durchführen mussten. Und jetzt ist es eben so, dass eigentlich die Community von sich aus entscheiden kann, welche Bugs oder Features eben dann mit reinkommen. Und so, dass sie dann wirklich jetzt wohl deutlich mehr geschafft haben als in allen anderen Releases zuvor und führen das eben so als obersten Punkt eben an, dass das eben eine deutliche Performance-Gewinn eben da gebracht hat. Was ist jetzt mit reingekommen? Was endlich jetzt mit dabei ist, sind die Cron-Jobs. Die hießen lange Zeit Schedule-Jobs und waren, glaube ich, schon in der 1.4er-Version eigentlich als Alpha-Version mit innen beinhaltet. Und das war lange, sah so aus, ob sie sich letztendlich nicht zu einer eindeutigen API entscheiden konnten, sodass sie eigentlich mit der 1.20 dann nochmal eine Neuimplementierung gemacht haben, mit dem Ziel eben, das eben dann stabil zu bekommen. Und diese Version oder diese Neuimplementierung war so gut, dass sie gesagt hat, okay, das war jetzt letztendlich der Ansatz, den wir dafür gesucht haben. Und diese Cron-Jobs eben jetzt ein Teil der, also wirklich in einen stabilen Produktionsbild gekommen sind. Und was sind eigentlich diese Cron-Jobs? Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit Server zu tun habt. Das ist das, was man eigentlich auf Linux-Systemen hat, dass man dort eben einfach Crons ausführen, anlegen kann. Und Crons sind eigentlich wiederkehrende Aufgaben, die halt zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben ausgeführt werden sollen. Das heißt, man führt die eben einmal pro Tag aus oder man führt die einmal in der Woche an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit aus. Man kann dann genauso gut auch nochmal einen Startpunkt festlegen, wann diese Jobs beginnen sollen. Und dann können alle möglichen Aufgaben dort irgendwie ausgeführt werden. Also man kann das natürlich zum Teil nehmen, um irgendwelche Backup-Aufgaben von den Pods dann eben auszuführen, um andere Daten vielleicht zu schreiben oder zu lesen. Also alles das, was man normalerweise auf einem Server eben über den Cron-Job abbilden würde, lässt sich eben jetzt auch über diese Cron-Jobs-API eben auf einem Kubernetes-Cluster anlegen und verwalten. Was eben auch noch mit hinzugekommen sind, Immutable Secrets und Config Maps. Das geht einfach darum, dass man sagen kann, okay, meine Konfiguration ist eben nicht mehr veränderlich. Und damit können eben auch, sagen wir mal, diese Pods, die dann die Konfiguration eben dann nutzen, eben diese Sachen nicht mehr verändern. Und die kann auch, sagen wir mal, von der Konfiguration bei Erstellen von Pods eben nicht mehr verändert werden. Und das soll zum einen natürlich eben den Vorteil haben, dass man eben keine Fehler eben bei der Vererbung, bei der Weiternutzung von solchen Konfigurationen eben einbauen kann. Zum anderen ist es aber auch so, dass es eben deutlich die Last von den API-Servern nehmen kann, weil eben alle Controller dann nicht mehr bei dem API-Server nachfragen können, weil sie einfach mitbekommen, okay, die Konfiguration, die ich bekommen habe, die ist immutable. Das heißt, die kann sich eigentlich nicht mehr während der Laufzeit jetzt irgendwie verändern und eben dann die API-Calls eben zu den Servern dann einfach unterbunden werden können.
Ist wahrscheinlich eher eine gute Nachricht für diejenigen, die sich um das Hosting von so einem Cluster kümmern, als jetzt wirklich die Nutzer, ne? Also
ja.
Mir ist ja erstmal egal, wie viele API-Calls das Ganze macht, ganz doof gesagt, aber wahrscheinlich verbraucht es einfach weniger Ressourcen.
Genau, das ist eher, sagen wir mal, für die Verwaltung und für das Hosting dann relevant an der Stelle. Mhm. Was auch mit reingekommen ist jetzt als Beta-Feature, also es sind eben 13 Features, die wirklich halt dann als stabil eben gekennzeichnet wurde, ist der IPv4, IPv6 Dual-Stack-Support. Das heißt, ich kann eben auf meinen Pods eben zum einen halt die Kommunikation über IPv6-Adressen ermöglichen, aber genauso eben halt eine bisher also ursprüngliche Kommunikation eben über IPv4 eben anbieten. Einfach dadurch, dass natürlich IPv4 einfach reduziert ist und man immer halt vielleicht von einem Kubernetes-Stack eben nicht dann eben IPv4-Adressen verwenden will, kann man eben das dann so anbieten, dass man eben normalerweise über IPv4-Adressen kommuniziert, aber dass eben halt genauso halt die Nodes sich eben IPv6-Adressen beziehen können, über die dann kommuniziert werden kann. Das ist eben jetzt aus dem Alpha in den Beta-Status gekommen. Und was jetzt auch in der neuen Version mit hinzugekommen ist, dass es einen Graceful Node Shutdown gibt. Also vorher war es eben so gewesen, wenn eben eine Node runterfährt, dann war es oftmals so, dass sie nicht mehr die Pods darüber informiert hat, dass sie jetzt eben runtergefahren wird und deswegen den Pods manchmal gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben hat, irgendwelche Aufräumoperationen, Arbeiten zu machen, um irgendwelche Ressourcen freizugeben, irgendwelche Sachen zu sichern. Und das ist eben jetzt mit möglich. Das ist jetzt auch in den Beta-Status gekommen. Das heißt eben, die Node, wenn sie ein Shutdown-Signal bekommt, informiert ihre Pods, dass sie eben runtergefahren werden und dann können eben an der Stelle eben die entsprechenden Operationen dann von den Pods dann noch ausgeführt werden.
Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem IPv4, IPv6 Dual-Stack-Support. Weißt du, vor dem Support, wie war es denn da? Gab es nur ein Entweder-Oder? Also konnte ich beides machen? Ich musste einfach nur entscheiden, was ich mache, oder?
Ich bin mir nicht sicher, aber so habe ich es eigentlich verstanden, dass du dir entweder sozusagen beim Anlegen des Stacks überlegen musstest, ob du einen IPv6-Adressbereich eben nutzen willst oder auf IPv4-Adressen gehst.
Okay.
Kurze Schätzfrage. Wann denkt ihr, wurde mit der Entwicklung von IPv6 begonnen? Sebi?
Weiß ich nicht, Anfang der 2000er irgendwann?
Jojo?
Ich glaube auch, dass es relativ lange schon her ist, aber ich weiß es nicht genau. Ich würde auch sagen, schätzen, so um die 2000er Jahre.
Ihr müsst irgendwas sagen.
2000.
Du sagst 2000.
Ich sage ja, auch 2000. Nein, dann sage ich was anderes. Dann sage ich 1995.
Fabi?
1997.
Tada! Jojo hat gewonnen. 1995 begann die Arbeit zu IPv6.
Das ist richtig das Jahr geschätzt, Jojo.
Nett. Das war Zufall.
Was gibt? Ach komm, das wusstest du doch.
Ich habe mir nur gedacht, bei solchen Entwicklungen, gerade die hat sie standardisiert, dann dauert es manchmal recht lange. Und ich hatte nur mitbekommen, dass eigentlich, sagen wir so, diese ganze Definition von IPv6 eigentlich schon sehr lange existiert und einfach die Adaption einfach ja, gebraucht hat. Weil bisher natürlich immer noch genug Adressen bereitstanden. Und so langsam macht man sich natürlich dann schon mehr Gedanken dazu.
Cool. Danke dir. Und dann haben wir noch auf unserer Agenda die Single File Components in View 3.
Haltet euch fest. Also das ist ein Feature, was irgendwann jetzt letzte Woche, vorletzte Woche oder so von dem Even You, spreche ich richtig aus, als so, wir können das jetzt mal antesten, in die Beta-Phase geschubst wurde. Und zwar rede ich von Single File Components, wo der Script-Tag mit dem Wort Setup annotiert ist. Und das bedeutet so viel wie, dass in der normalen View 3 Komponente gibt es eine Setup-Methode vom Lifecycle, in der man die Komponente konfigurieren kann mit ihrem Data und ihren Computed Properties und Methods und so weiter. Und dann, jetzt muss man die ganze Komponente nicht mehr mit Define Component runterschreiben, sondern dass alles, was in dieser Lifecycle-Setup-Methode stattfindet, wird jetzt quasi eine Ebene weiter hochgeworfen in dieser Single-File-Component und kann man direkt in dem Script-Tag verwenden, was die ganze Angelegenheit irgendwie ein bisschen angenehmer macht, viel Syntactic-Sugar. Man kann zum Beispiel jetzt einfach mit einem Import von einer Komponente, also man importiert die einfach nur noch und kann sie dann direkt verwenden. Muss sie dann nicht mehr in den Components irgendwie bekannt machen, zusätzlich. Und das funktioniert außerdem so, dass alle Variablen, die man dann in diesem Script-Tag erzeugt, kann man im Template verwenden, ad hoc. Man muss die nicht mehr irgendwie bekannt machen oder so oder irgendwo hinschreiben, special-mäßig.
Also diese Setup-Methode hat dann auch gar keinen Return mehr?
Die hat keinen Return mehr, genau.
Okay.
Alles, was man importiert, kann man direkt in der Komponente verwenden. Also wenn ich dann irgendeine Klasse oder so aus unseren Dependencies oder sonst wo importiere, kann ich die direkt verwenden, ohne dass ich die nochmal bekannt machen muss. Die Properties kann ich per TypeScript annotieren und habe dadurch typsichere Properties. Dazu bei Visual Studio Code kann man von dem bisherigen heißgeliebten Plugin WTour, spreche ich das mal deutsch aus, weil es bestimmt ein deutsches Plugin ist.
WTour, bestimmt, ja.
Kann man auf das Vue 3 Plugin Volar umsteigen. Und das checkt dann tatsächlich auch in den Komponenten, indem ich dann Properties übergebe auf den Typ. Was irgendwie ganz cool ist, dann bekomme ich nämlich endlich mal gesagt, dass ich vielleicht den falschen Typ an die Komponente weitergebe, was zumindest WTour bisher bei mir nicht gemacht hat. Und das war's eigentlich. Und ja, also sie sagen, es ist halt noch nicht so mega stable, aber so die Sachen, die ich ausprobiert habe, waren relativ eye-opening. Also ich glaube, das wird sich eine ganz neue Arbeitsweise von Vue-Apps herauskristallisieren. Gerade weil wir bisher immer in dieser Denke waren von den Vue-Class-Components.
Ja, ich bin gerade die ganze Zeit noch, ich stecke noch voll drin. So, ich sage, aber definiere ich jetzt gerade überhaupt eine Klasse? Ich würde doch gar keine Klasse mehr definieren, oder?
Genau, das ist jetzt voll Svelte-Style-mäßig geht das ab. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Das liest sich total anders, aber auch irgendwie total schön.
Und wo findet man irgendwie Dokumentation dazu? Weil ich habe jetzt irgendwie nochmal geguckt, ob ich was dazu finde, aber jetzt nicht irgendwie auf Anhieb was gefunden. Das war meine eine Frage. Und das andere, wie würdest du Properties definieren? Vielleicht hast du es eben gerade schon gesagt. Also wie kann ich sozusagen von außen dann mit dieser Komponente kommunizieren? Und normalerweise habe ich ja dieses Props-Tag, was ich dann sozusagen mit Define Component angebe, um...
Genau, bei der Composition API hast du ja diese ganzen Helferchen. Ja. Und da importierst du dir von Vue Define Props und rufst das einfach auf. Und dann kannst du dem einen generischen Parameter, generischen Typ, kannst du dem dazu annotieren. Und daraufhin weiß deine IDE dann, was erwartet wird. Und wenn du Sachen imitieren möchtest, holst du dir die aus dem Kontext, mit Use-Kontext. Also ist super interessant. Einfach mal ausprobieren. Und das Ganze kann man sich ja einfach mit Vite hochjodeln. Also dass man ein NPX, weiß ich nicht, Vite, einfach mal da in
das
die
war
Sachen
doch
reingucken.
Vite, oder?
Vite, oh. Ja, es war, ja. Ich weiß, französisches Vite.
Und mit NPX Vite habe ich sozusagen, ist dann... wird direkt out of the box alles so initialisiert, dass ich mit dem Script-Setup schon arbeiten kann? Oder muss ich dafür irgendeine...
Okay. Einfach mit dem. Und dann ist in der README-Datei sogar noch beschrieben, dass man es verwenden kann. Und dann in Visual Studio Code das Volar anschalten, das WTour aus und Abfahrt.
Nice. Und Dokumentation, weil gerade der Jojo danach gefragt hat, hast du jetzt keinen Laptop vor dir, aber...
Die Dokumentation dazu habe ich mir hauptsächlich aus dem PR rausgesucht, der zufällig auch noch offen ist. Also wie gesagt, es ist ja noch mit heißer Nadel gestrickt. Beides.
Beides
also
ja wahrscheinlich.
Hauptsache heiß. Also es ist noch nicht ganz kalt. Heißer Scheiß. Also Single-File Components, Vue 3 mit einem Setup. Geht ab.
Aber krass ist dann bei NPX weit, wenn der Pull-Request noch nicht mal geschlossen ist, das schon mit drin ist.
Ja, es ist spannend. Sie empfehlen es ja auch nicht, dass man es verwenden soll.
Okay, es ist sozusagen ein Pull-Request für den Stable-Master sozusagen. Das heißt, es ist irgendwie...
Also auf jeden Fall. Die andere Sache, die ich zufällig auf dich gestoßen bin, ist, dass man jetzt auch in Beta reaktive Komponenten für den CSS-Tag hat. Das heißt, du kannst einfach da eine Variable reinschreiben und die dann mit im Script einfach verändern.
Okay.
Abgefahren, oder? Kompiliert dann alles in
und Fabian CSS. Hat noch große Augen. Entweder hat es nicht verstanden oder er ist begeistert.
Er ist begeistert. Sieht man doch.
Ja, wahrscheinlich meintest du auch Style-Tag, oder?
Meinte ich Style-Tag. Was habe ich gesagt? Oh Gott, oh Gott.
CSS-Tag, aber ja.
Also im Style-Tag unten in CSS, wo du die Klassen definierst, kannst du einfach eine Variable jetzt reinschreiben und die über JavaScript ändern. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber habe ich Bock drauf. Halb, weil mit Tailwind braucht man es ja nicht. Aber finde ich trotzdem cool, dass sie es machen.
Bisher haben wir uns ja immer über CSS-Variablen geholfen.
Wahrscheinlich machen sie intern auch nichts anderes, nur dass es halt direkt out of the box einfach supported ist, ne?
Genau, sie kompilieren es runter auf CSS-Variable.
Nice. Cooles Update. Danke.
Sehr schön.
Gerne.
Danke euch allen.
Danke dir.
Habt eine schöne Woche.
Doch.
und bis ganz bald. Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.